Ja, willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts der Fach- und Netzwerkstelle Lichtblicke. Zu Gast ist heute der Historiker Erik Angermann. Hallo Erik.
Hallöchen.
Ja, Erik, du promovierst am Seminar für mittlere und neuere Geschichte an der Georg-August-Universität in Göttingen zu neonazistischen Akteuren in der Bundesrepublik und in der DDR zwischen 1983 und 1992 und dein Arbeitstitel deiner Arbeit heißt Vom Rauditum zur bundesweiten Organisierung. Die neonazistische Rechte in beiden ostdeutschen Staaten und dann wie bei Historikern oder historischen Arbeiten üblich in Klammern noch da hinten 1983 bis 1992. In deiner Arbeit hast du auch Fallstudien, unter anderem zu den Städten Weimar, Göttingen, Cottbus, aber auch vor allem Berlin-Lichtenberg. Und darum soll es nämlich heute gehen. Um Berlin-Lichtenberg. Ja, Berlin-Lichtenberg wurde in den späten 80ern und frühen 90er Jahren als Nazi-Bezirk bekannt, weil es ein Zentrum extrem rechter Aktivitäten in Ost-Berlin war. Und am bekanntesten sind sicherlich die besetzten Häuser in der Weidlingstraße und alles, was darum passiert ist. Oder die Gründung der Nationalen Alternative hier im Bezirk. Aber auch das hat eine Vorgeschichte. Ja, eine Vorgeschichte in der DDR. Und darum soll es heute gehen, wie die Nazi-Szene in der DDR in Berlin-Lichtenberg stand und sich entwickelte. Wir haben jetzt im Vorfeld ein bisschen hier da gesessen und auch überlegt, und bevor wir gleich in das ganze Inhaltliche abtauchen, ist eigentlich mal so eine Frage, nimm uns mal so ein Stück weit mit, ja, mit deiner Forschung und deiner Recherche, ja, wie kommt man dazu, also zu diesem Thema forschen zu wollen und wie hast du dich dem Thema angenähert und wie hast du die ganzen Quellen zu deiner Arbeit gefunden, also kurz, wie fängt denn so ein Forschungsvorhaben wie deins zu diesem Thema an?
Ja, eine spannende Frage. Das geht auf verschiedenen Ebenen. Also auf der einen Seite hatte ich auch immer ein politisches Interesse, also sozusagen Neonazis als gesellschaftliches Problem zu sehen oder allgemein die extreme Rechte. Und gleichzeitig da aber auch natürlich irgendwie zu schauen, woher kommt denn auch die heutige extreme Rechte eigentlich und wie hat sie sich entwickelt. Und eigentlich war es relativ banal der Grund, warum ich meine Diss angefangen habe, nämlich weil ich tatsächlich auch in einem freien antifaschistischen Archiv aktiv war in Göttingen, da habe ich studiert und habe da Quellen gefunden, halt auch Primärliteratur quasi, Primärquellen der Rechten halt auch, natürlich auch Grauliteratur zu der Thematik, habe halt gemerkt, also so historisch aufgearbeitet ist das eigentlich alles noch gar nicht und weil eigentlich schon auch relativ klar war, okay, es hat sich irgendwie eine rechte soziale Bewegung, die im Kern, würde ich jetzt sagen, auch neonazistisch war, 1990er Jahren gebildet. Und so richtig diesen Entstehungsprozess hat sich allgemein noch gar nicht so niemand so richtig angeschaut. Und da hatte ich dann gedacht, ja gut, dann muss ich mir mal angucken, was gab es denn eigentlich so für Bewegungszentren, wo du ja auch schon gesagt hast, ne? Lichtenberg war halt eben auch eines dieser Zentren. Und was sind eigentlich so Gründe dafür, dass Zentren bleiben und wie entsteht das auch so eine Vernetzung vielleicht auch von Rechten in Ost und West und wie wären sie eigentlich auch zu Rechten? Und das war dann so ein bisschen so der Anstoß meiner Arbeit, sich damit zu beschäftigen und dafür dann sozusagen auch für Aufklärung zu sorgen. Und natürlich auch im Sinne von der Forschung, weil da eben auch ein Forschungsdesiderat ist. Also es gibt da eben noch nicht so wirklich viel zu, gerade auch zu extremen Rechten noch in der DDR. Also für 60er, 70er kaum was, für die 80er schon so ein bisschen, gerade auch, ne, da werden wir vielleicht drüber reden, dass Lichtenberg auch nochmal so eine Sonderrolle hat und nochmal mehr im Blickpunkt auch war, auch die Rechten schon Anfang 90er. Aber da gibt es tatsächlich halt eben noch nicht so viel und da wollte ich eben sozusagen mal tiefer eintauchen. Beziehungsweise gibt es schon einzelne Werke von Harry Weibel, Bernd Wagner, die auch ihre Stärken haben. Teilweise ist man halt auch schon viel in die Archive gegangen oder war jetzt wie Bernd Wagner selber irgendwie involviert. Und gleichzeitig so eine Involvierung und vielleicht auch so eine, wie dann bei Harry Weibel leider, so eine etwas fehlende Quellenkritik dann auch ein Problem gewesen. Und da wollte ich sozusagen auch noch so meinen Beitrag quasi mitzuleisten.
Du hast schon gesagt, du warst viel in Archiven. Das ist für Nicht-Historiker immer, ja, der geht ins Archiv. Was macht man da so? Vielleicht ganz kurz, wie sieht denn das aus? Ja, schließt man sich da in so einen Keller ein und sitzt dann von so einem Berg von Papier, so Papierstapeln, wo so Akten drin sind? Oder wie geht man da vor?
Keller ist es nicht. Es kommt immer drauf an. Also Archive, ne, die haben natürlich, man geht einfach in so ein, kommuniziert mit den Archivarinnen und Archivaren, erklärt sein Anliegen, klärt die rechtlichen Sachen, weil das ist ja auch noch nicht so lange her, viele leben auch noch und da geht es natürlich auch so um Datenschutzgründe und das spielt auch nochmal eine Rolle bei den Quellen, die halt auch der Hauptpunkt sind zu DDR-Zeiten. Aber ja, man sitzt an so einem Schreibtisch, guckt sich die Akten an, macht sich Notizen und dann darf man manchmal auch ein Foto machen von der Akte. Wenn es nicht geht, dann werden einem zum Beispiel geschwärzte Kopien zur Verfügung gestellt. Und das ist eben auch ein Punkt, was eigentlich die Hauptquellenbasis ist, was natürlich auch ein gewisses Problem ist, sind nämlich Akten des Ministeriums für Staatssicherheit, also Stasi, die natürlich jetzt auch noch interessanterweise in Lichtenberg ja auch ihren Sitz hatte, ne? Und wenn man sich das anschaut, gerade so in Stasi-Akten sich schaut, dann hat das da auch die Gründe, dass eben die Stasi verantwortlich war für sowas wie extrem rechte Erscheinungen. Ne? Also für alles, was politisch irgendwie abweichend war, sei es jetzt irgendwie kulturell. Ne? Das ging ja auch so was wie gegen Punks oder so weiter. Ne? Also alles, das nicht sozusagen der staatssozialistischen Norm entsprochen hat, wurde beobachtet. Aber natürlich auch alles, was politisch abwich. Und das war natürlich in Augen der SED ziemlich viel.
Berlin-Lichtenberg, du hast gesagt, hier mit der Stasi-Zentrale, das wird hier in dem Gespräch eine Rolle spielen. Ja, die Stasi wird die ganze Zeit mit im Raum sitzen, obwohl es sie gar nicht mehr gibt, sage ich mal. Aber bevor wir da richtig mal einsteigen, will ich mal einen kleinen Einblick davon geben, wie die Menschen, die hier Ende der 80er im Bezirk lebten, ja, und arbeiteten, Nazis wahrgenommen haben. Und dazu habe ich mit einer Kollegin von uns gesprochen, Katrin, die arbeitet beim Jugendamt und die war damals Ende der 80er Jahre Jugendclubleiterin hier im Bezirk. Und war da auch erstmals mit gewaltbereiten Neonazis konfrontiert?
Also ich war ja Clubleiterin im Jugendclub in der Nähe vom S-Bahnhof Storkower Straße. Und ja, das erste Mal ist mir so eine ganze Truppe, also wirklich gewaltbereiter Neonazis, das muss so Ende 87, Anfang 88 gewesen sein, begegnet. Also war wahrscheinlich ein Wochenende, so habe ich das in meiner Erinnerung. Und da sind so bestimmt 5, 6, 7 Typen angekommen mit Springerstiefeln und so auch einheitlich gekleidet und haben sich auch Eintritt verschafft dann, also ohne Eintrittskarten zu haben, in diesen Jugendclub, sind durchgestürmt und haben vor allen Dingen, was also für mich am schockierendsten damals war, also sich gezielt ein Mitglied meines Clubaktiv sozusagen gegriffen, der eine körperliche Beeinträchtigung hatte und haben den provoziert und also es kam richtig zu Rangeleien. Also das war das erste Mal, wo ich also wirklich diesen Kontakt eigentlich hatte oder diese so eine schockierende Begegnung. Die hatten sich nur leider eben bei uns den falschen Jugendclub ausgesucht. Also waren viele Reservisten vom Fallschirmjägerbataillon bei uns im Jugendclub. Ja, und da haben sie natürlich keine Chance gehabt. Also die waren in 0, nichts, dann haben die sich vor der Tür dann wieder gefunden. Aber das war schon erschreckend. Und dazu kam eben, dass ich wirklich einen aus dieser Gruppe auch kannte, den Regner, Michael Regner, also der ja dann der Frontmann war hier von der Neonazi-Band Lanza. Also der war eben präsent, den kannte ich, weil der unter anderem auch bei mir in der Nähe wohnte. Und der war halt mit dabei und den hatte ich auch vorher nicht so eingeordnet oder so. Also, aber ja, das war schon eine erschreckende Begebenheit.
Ja, Katrin erzählte ein bisschen, das erste Mal, als sie in Kontakt kam mit Neonazis oder Nazis in der DDR, können wir nachher nochmal klären, was da ein guter Begriff für ist. Michael Regner, der gerade hier erwähnt wurde, ist auch bekannt unter dem Namen Lunikov, wie Katrin schon gesagt hat, Sängerin der Band Lanza, also einer der bekanntesten extrem rechten Bands hier in Deutschland. Ja, und ein bekannter rechtsextremer Akteur hier aus dem Bezirk Lichtenberg. Katrin hat mir erzählt, dass solche Übergriffe sehr häufig vorkamen. Also nicht nur sie, es gab auch andere Jugendclubs, die da sehr stark betroffen waren. Und von daher meine Frage an dich, Erik. Wie hatten sich das hier im Bezirk entwickelt? Ja, es war hier eine Gruppe von Leuten. Was waren denn da so die Anfänge, ja, wenn es sowas wie einen Anfang überhaupt gab?
Ja, einmal ist es erstmal ein ziemlich typisches Verhalten für sozusagen rechte Skinheads gewesen, wo man eigentlich auch sozusagen von vornherein auch den politischen Charakter ihres Handelns auch sieht. Ne? Einmal ist es sozusagen auch ihr vordergründig kommunikatives Handeln eben Gewalt. Ne? Man versucht irgendwie Räume zu dominieren und alle, die in so eine da dann auch nur völkisch gedachte Ordnung, nur da sozusagen, wer sozusagen gehört nicht in den Volkskörper. Wer da sozusagen in deren Augen dagegen steht, wird irgendwie angegriffen, bedroht. Ne? Sozusagen, es werden irgendwie Angsträume geschaffen. Und damit sind tatsächlich so rechte Skinheads dann eben am häufigsten auch aufgefallen. Deswegen das ist ein sehr typisches Beispiel tatsächlich. Und da bin ich jetzt auch froh, als ich gehört habe, dass sie dann auch nicht erfolgreich waren mit ihrem Tun. Gleichzeitig lag es aber auch daran, dass sozusagen sie damit auch aufgefallen sind, weil sie jetzt sonst politisch vielleicht auch nicht so in Erscheinung treten konnten. Es war jetzt für Neonazis, da kommt vielleicht auch mal später noch zu ersten so rechten Gruppen, die es dann gab, nicht so einfach irgendwie jetzt zum Beispiel ein Flugblatt zu drucken oder sowas. Ne? Also da gab es halt erstens keine Räume für und zweitens wurde das auch schon dann auch schnell verhindert. Und das war natürlich auch eine Möglichkeit, die sich vielleicht dann auch so organisch ergibt, dass man eben auf der Straße, wo man ja auch nicht hundertprozentig kontrolliert werden kann, dann eben so handelt und so versucht, irgendwie einen politischen Stempel zu drücken, ja, und sich irgendwie so darzulegen. Man sieht es auch, was sehr, sehr männliches natürlich, ne? Es gab auch Frauen, die auch dabei waren, die teilweise auch so ähnliche Geschlechterbilder irgendwie auch vertreten haben. Aber es waren schon sehr männerbündische Klicken, ja. Und natürlich war jetzt nicht bei allen von vornherein klar, ich gehe jetzt hier hin, weil ich denke, Skinheads sind rechts. Und das hat auch was mit so einer Affinität vielleicht halt für eine gewisse Gewalttätigkeit, eine gewisse Männlichkeitsbilder, ne, die dann irgendwie auch sadistisch geprägt sind, zu tun. Und spielte natürlich auch eine Rolle da, wo sowas eine Rolle spielt, zum Beispiel im Fußball. Das ist natürlich auch irgendwie ein männlich dominierter Raum. Gerade in den 80er Jahren, schon 70er Jahren hatte der auch schon viel mit Gewalt zu tun, ne? Auch gerade in der ostdeutschen Fanszene. Das waren ja auch so Fankurven waren ja auch so Orte, wo die Polizei oder das MFS das auch nicht vollends unter Kontrolle haben konnte. So, ne? Also allein so von der Dynamik, wie sich so ein Spiel entwickelt und wie man dann da sozusagen auch zuschaut. Ne? Das war halt eine Möglichkeit, sich irgendwie zu versammeln in größerer Zahl, ohne dass man jetzt eine Kundgebung anmelden musste oder so, was man ja nicht durfte. Genau, und das war tatsächlich auch so ein wichtiger Ursprungsort tatsächlich auch für so eine Verbreitung von so einer Subkultur, die in der DDR schon rechtsdominiert war, schon eigentlich ziemlich schnell. Ne? Also Skinheads sind nicht per se rechts, es gibt sie auch in politischen Ausrichtungen, aber in den 80er Jahren war es in der Bundesrepublik auch so, aber in der DDR sehr besonders, dass es schon auch sehr rechtsdominiert war.
Da jetzt ganz viele Begriffe hier schon mal aufgetaucht sind, kurz mal die Frage, in der Debatte tauchen ja immer wieder verschiedene Begriffe zu der Zeit auf, so Nazis, Neonazis, Skinheads, Nazi-Skins, Faschos. Was war denn so der Begriff der Zeit damals und wie würdest du heute davon reden, sag ich mal?
Also ich würde auf alle Fälle sagen, dass es eine rechtsdominierte Subkultur war, der Skinheads, aus sozusagen der heutigen Perspektive, aus dem viele dann eben, also wo also, ich sag mal, Neonazist oder narzisstisch geprägte so Leitbilder oder so Ideen halt dominiert haben und irgendwie auch in auch so einen performativen Akten, ob es jetzt irgendwie so ein Hitlergruß war oder so, auch ne, irgendwie auch das geprägt haben, ne? Also sozusagen auch, wie man so auftritt. Das ist jetzt ja auch nicht so, dass sozusagen alle davon jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Mein Kampf oder Volk ohne Raum oder so irgendwelche narzisstischen Klassiker gelesen haben, aber das ist ja eh so ein bisschen die Frage, ist man Neonazi, wenn man das alles so genau weiß, oder ist man Neonazi, wenn man sich so bestimmte Dinge aneignet und so, ne, für so bestimmte Leitideen steht, ohne dass man die vielleicht auch unbedingt ausbuchstabieren muss, wie jetzt die Volksgemeinschaft aussieht. Und geht es da nicht auch um das Handeln, ne? Und das zeigt sich dann vor allem, gegen wen das dann auch geht. Tatsächlich war es dann auch so zu DDR-Zeiten, dass sich viele natürlich so als Skins irgendwie auch verstanden haben, ne? Und Skinhead war dann auch oft so ein, tatsächlich auch irgendwie so ein Synonym für ne? Also Neonazi hat man in DDR jetzt nicht so viel gesagt, sondern eher so Faschisten oder Neofaschisten. Das heißt jetzt aber natürlich nicht, dass es auch nicht noch andere Rechte gab. Ne? Also es waren jetzt, natürlich gab es auch noch, es gab immer Rechte in der DDR, die irgendwie aufgefallen sind. Es gab auch in anderen Subkulturen Leute, die rechts gedacht haben. Ne, man darf auch nicht sowas reproduzieren, was das MFS auch gemacht hat. Ne, dass irgendwie, es gibt da so eine Randgruppe, diese Skinheads, die sind irgendwie eine gesellschaftliche Randgruppe und da ist das Problem. Ne, also sozusagen so eine Extremismustheorie vom Staatssozialismus her. Sondern es war natürlich auch ein breiteres Problem. Und wenn man sich auch anschaut, ne, woher diese Affinitäten auch kommen von denen, die dann ne, irgendwie als Jugendliche dann irgendwie gesagt haben, okay, rechts sein ist mein Weg. Dann wurden natürlich auch zum Beispiel familiär geprägt und so, ne, von so bestimmten Ideen. Was es viel dann auch so gab, gerade was sozusagen da die Kollegin auch erwähnt hat, so 87, 88, das war eigentlich auch so eine Zeit von so einer Aggressionsphase in der DDR, einer stärkeren, nach dem Angriff auf die Zionskirche, über den reden wir vielleicht nochmal kurz später nochmal, oder?
Können wir auch gleich dann, ja.
Ja, okay, also Zionskirche, das war nochmal so ein sehr wichtiges Ereignis, ne? Also Kirchen waren ja eigentlich auch ein oppositioneller Ort, aber eher sozusagen nur von einer kirchlichen Opposition, die nicht unbedingt rechts war, sondern eher auch humanistisch geprägt und die sehr bewusst Räume offen gehalten hat für andere Alternative, sage ich jetzt mal, und zum Beispiel Punks. Und es gab eben ein größeres Punkkonzert im Oktober 87 in der Berliner Zionskirche in Berlin-Mitte, wo auch eine Westberliner Band, Element of Crime, und nicht Michael Regner, sondern Sven Regner Sänger ist, Und die ist tatsächlich von so Skinheads und anderen Rechten angegriffen worden. Ne? Also sind auch Konzertbesucherinnen und Besucher körperlich geschädigt worden. Die haben sich natürlich auch gewehrt. Was soll man noch sonst machen, so eine Situation? Und das war so eine Situation, das war jetzt nicht sowas, wie Katrin erzählt hat, ne? Das so eine Situation in einem Club, die man vielleicht auch deckeln kann, sondern es war sehr öffentlich. Es waren Leute da aus dem Westen und es hat sich sehr schnell verbreitet, dass da was Größeres passiert ist. Auch, dass die Volkspolizei nicht eingegriffen ist, ne? Wo man sagt, ich frage muss, warum, man kann nur spekulieren. Vielleicht, weil sie auch mit so einer Situation auch nicht, ne, so großen Menschenauflaufen, großen Menschenansammlungen nicht trainiert war. Vielleicht aber auch, weil sie auch Punks nicht leiden konnte. Das werden wir jetzt nicht rausfinden, aber gibt natürlich da schon auch andere Geschichten. Und das war tatsächlich ein Moment, wo es auch viel Unmut gab in der DDR-Gesellschaft selbst, also auch unter Leuten, die grundsätzlich kein Problem mit der DDR hatten und auch sich auch als Antifaschisten verstanden haben. Ne? Also man darf jetzt ja auch nicht nur sagen, nur weil man die ganzen antifaschistischen Riten der Führung auch oft hohl waren, gab es ja doch auch einige, die den Antifaschismus auch wertvoll fanden und auch wichtig fanden und die dann auch tatsächlich zum Beispiel in so Eingaben dann die SED-Führung unter Druck gesetzt haben. Und in so einem zentralistischen Staat wie der DDR, wo alles eben vom Politbüro ausging, sind einerseits schon eigentlich gefällte Urteile, die relativ schnell ausgesprochen worden sind in dem Fall des Angriffs auf die Zionskirche, noch verschärft worden. Und es ist tatsächlich die Stasi beauftragt worden, stärker vorzugehen, ja, und Verhaftungen durchzugehen und eben auch dafür zu sorgen, dass sie in dem öffentlichen Raum, wo sie eben am meisten aktiv waren, nicht mehr sichtbar sind als Problem, um zu zeigen, der Staat macht was. Man hat es dann auch nicht mehr Rauditum genannt, ne, so heißt ja auch meine Diss. Ne, Rauditum war auch ein offizieller Paragraf im DDR-Strafgesetzbuch, wo es jetzt auf den ersten Blick auch nicht irgendwie um politische Sachen ging. Man hat das Phänomen dann auch als politisches Rauditum bezeichnet und da versucht eben gegenzusteuern. Was dann eben dann auch dazu kam tatsächlich, dass einige dann eben nicht mehr so als Skinheads aufgetreten sind, weil man dann schon vielleicht auch gemerkt hat, ne, also in solche Clubs sind dann einige vielleicht auch gar nicht mehr reingekommen oder man ist irgendwie angeklagt worden, verhaftet worden und deswegen hat man sich ein bisschen unauffälliger gekleidet und gleichzeitig eigentlich auch mehr einen Schritt dahin getan, auch sich als politisches Subjekt auch sozusagen mehr zu verstehen, in dem Sinne, in dem man sozusagen jetzt als Fascho aufgetreten ist, ne? Also es war sozusagen so eine Eigen- und Fremdbeschreibung. Ja, und so ein bisschen Seitenscheide und so weiter und so fort, ein bisschen unauffälliger. Und das gab es dann natürlich auch nochmal häufiger. Gleichzeitig war es aber schon so, dass diese Skinhead-Subkultur, und da muss man natürlich auch so gucken, ne, ist das irgendwie, das ist ja irgendwie auch eine Krisenerscheinung der schon langsam zerfallenen DDR und sich auflösenden DDR, war einfach auch trotz dieser ganzen Verfolgung eine immer beliebter werdende Subkultur. Es gab auch immer mehr Skinheads, obwohl es auch immer mehr Verhaftungen gab, zumindest 88. Und es gibt dann tatsächlich auch mal so Selbstkritik in so Stasi-Akten, dass sie halt merken, dass diese ganzen Maßnahmen nichts gebracht haben.
Was vielleicht am Zionskirchenüberfall interessant war, danach war es, glaube ich, das erste Mal, dass auch öffentlich darüber geredet worden ist. Ja. Und Katrin beschreibt das für sich selber, können wir gleich mal reinhören, dass das ein unglaublich großes Tabu gewesen ist, darüber zu reden.
Halt wurde eigentlich mehr so über diese Brutalität des Einfallens, sage ich mal, in die Jugendclubs gesprochen. Und ich glaube, so diese politische Dimension oder diese, das waren Neonazis und die haben vielleicht auch, warum sind die hier bei uns gewesen und warum haben die sich gezielt vielleicht jetzt diese Jugendclubs ausgesucht oder so. Also das stand zu Anfang gar nicht so, denke ich, im Zentrum. Also für uns war das so, das ist eine Gruppe, von der eine Gefahr ausgeht. Könnten jetzt auch allgemein gewaltbereite Jugendliche sein oder so. Aber ja, mit welchen politischen Dimensionen, die vielleicht auch am Werk waren, das ist uns, glaube ich, dann erst später klar geworden. Und das ist nur im engeren Kreis mit den Kollegen eigentlich, ja, da wurde ein bisschen drüber gesprochen, aber mehr hat uns das auch innerhalb des Jugendclubs sozusagen, also mit meinen Jugendlichen im Jugendclub haben wir uns dazu beraten oder haben gesprochen, wer waren denn die jetzt, warum haben die sich gezielt unseren Club ausgesucht, also so in der Richtung. Aber war ja in der DDR, also wir mussten ja als Jugendclubs, wir waren ja damals, also zu der Zeit ja schon, gehörten wir ja zur FDJ, also wir waren ja bei der FDJ angebunden und da mussten ja auch monatlich so Stimmungen und Meinungen, nannte sich das ja, so eine Wochenberichte abgegeben werden und da hat sich das, denke ich, auch schon wiedergefunden. Also ich bin eigentlich davon überzeugt, dass ich das bestimmt da reingeschrieben habe, diesen Vorfall, diesen speziellen. Aber da fand jetzt nicht irgendwie nochmal eine Aufarbeitung statt, also von der Leitungsebene her oder in der Dienstberatung oder so. Also das habe ich so in kurios jetzt im Nachgang eigentlich in Erinnerung, weil das ja eigentlich eine einschneidende Geschichte war und vor allen Dingen mit dieser politischen Dimension. Aber ja, das durfte dann wahrscheinlich nicht existieren und nicht so benannt werden.
Ja, kurios, sagt Katrin hier auch selber. Wie kannst du dir das erklären, dass es da so ein Schweigen, sage ich mal, so ein Mantel des Schweigens drüber gelegt worden ist und man das auch eigentlich am Anfang, wie Katrin ja sagte hier, nicht mal richtig thematisieren konnte? Also nicht mal in den eigenen Arbeitszusammenhängen war das irgendwie so ein, bloß nicht drüber sprechen.
Ich weiß nicht, ob Mantel des Schweigens, klar, das trifft zum bestimmten Punkt, aber es gab schon ja auch Räume, wo darüber geredet wurde immer und sozusagen ab 87 ja dann irgendwie auch stärker. Es gab natürlich schon so eine klare Direktive, auch ne, dass jetzt nicht ein offener Diskurs darüber ausgerufen wird, was sind die Ursachen davon auch ne, in der Gesellschaft. Ist das wirklich jetzt nur vom Westen gesteuert, was immer das beliebte Feindbild war? Ne? Die westlichen Einflüsse waren immer für sehr viel verantwortlich und nicht vielleicht auch hausgemachte Probleme der eigenen Gesellschaft. Aber es gab durchaus auch Forschungsprojekte, die dann auch gestartet sind in der Zeit, die dann tatsächlich aber auch nicht publiziert werden durften. Das ist dann sozusagen, ne? Also gab auch eine von Soziologen, Kriminologen an der Humboldt-Universität, wichtige Studie zum Beispiel, die sich tatsächlich auch Verhöre der Stasi und Kriminalpolizei auch genutzt hat. Gleichzeitig gab es aber schon so zum Beispiel so in so oppositionellen Kreisen und auch so mehr in kirchlichen Kreisen teilweise. Also da gab es dann teilweise dann auch so Berichte drüber in Westzeitschriften, schon noch Diskussionsveranstaltungen dazu. Also in so halböffentlichen Räumen haben sich das Leute schon irgendwie angeeignet, darüber zu reden. Und es gab auch einen relativ bekannten Aufsatz von Konrad Weiß zu Jungfaschisten der DDR, der auch Unsere Kinder hieß. Und in dem sozusagen auch drüber geredet wurde, woher kommt das eigentlich, ne? Also in so einem Staat, der sich als antifaschistisch versteht, aber irgendwie eben ja doch irgendwie auch ein Nachfolgestaat des Nationalsozialismus ist. Und in dem es natürlich auch Probleme gibt in der DDR-Gesellschaft, wie irgendwie ein Autoritarismus, auch ein Militarismus, die sowas natürlich und so ein Hang eben auch Probleme mit Repression, Gewalt zu klären, die sowas natürlich auch verstärken, so als Möglichkeit, genau wie das sowas wie Rassismus oder so, der immer eine gewisse Verbreitung hatte und nicht thematisiert wurde und auch nicht angegangen wurde, größer. Es gab natürlich irgendwie diese internationale Solidarität und so weiter. Das wurde ja auch teilweise praktisch auch gelebt von vielen. Aber das muss ja nicht ausschließen, dass man irgendwie Leute, die in der DDR dann selbst leben, irgendwie auch rassistisch betrachtet. Tatsächlich auch ein interessanter Film, finde ich, wo sich auch so vielleicht so Debattenräume auch so ein bisschen geöffnet haben oder auch so Leute, die jetzt Opposition war oder reformorientiert, sage ich mal. Ist auch so ein Film, der heißt Unsere Kinder, der ist auch von einem DEFA-Regisseur tatsächlich gedreht worden. Der ist dann erst kurz nach dem Mauerfall erschienen. Ist natürlich jetzt die Frage, wie es wäre, wenn er jetzt vor dem Mauerfall dann erschienen wäre. Aber da gibt es tatsächlich auch so Szenen, wo eigentlich auch relativ deutlich kritisiert wird, wie auch der Staat eigentlich so mit so verschiedenen Subkulturen umgeht. Ne? Also wird auch so von hinten so gefilmt, dass jetzt, also die stehen irgendwie am Alex und interviewen, glaube ich, Gruftis. Und dann kommt ein Volkspolizist und fragt die, was die hier drehen und so weiter. Und sagt, ich bin hier von der DEFA und ich darf hier drehen. Ne? Das ist irgendwie die staatliche quasi Filmgesellschaft. Wird trotzdem irgendwie aufgeschrieben und genau, und das wird offen gezeigt in dem Film, ne? Also wo irgendwie auch Sachen offen verhandelt werden, wie eben dann eben auch in diesem Film Unsere Kinder, der ja auch darauf hinweist, die sind aus unserer Gesellschaft eben, wie, dass es diese jungen Rechten irgendwie gibt und dass es relativ viele sind.
Ja. In dem Film gibt es eine sehr schräge Szene aus heutiger Sicht betrachtet. Christa Wolf, also die berühmte Schriftstellerin Christa Wolf, sitzt da und interviewt oder spricht. Das ist nicht so richtig klar, ist das ein Gespräch, ist das ein Interview? Mit zwei der bekanntesten oder wichtigsten Akteure in der Nazi-Szene hier aus Lichtenberg zu jener Zeit, Ingo Hasselbach und
Heiko Baumert,
die dort mit Christa Wolf sprechen. Also so im Nachgang, ich weiß bis jetzt noch nicht, was ich darüber denken soll, weil Christa Wolf sitzt dann da und appelliert doch an Empathie, ja, auch mit Opfern des Nationalsozialismus, appelliert an den Holocaust, dass man doch da irgendwas empfinden sollte. Und Hasselbach und Baumert sitzen irgendwie da und so völlig empathielos. Sie haben es nicht gesagt, aber man hat hinter den Köpfen das praktisch denken können, ja, würden wir sofort wieder machen, finden wir gut. Ja. Das war so eine Szene, wo ich dachte, das ist doch krass. Also wie kann man sich das erklären, dass die DDR sozusagen, also Christa Wolf, die wohl wichtigsten Nazi-Akteure hier aus dem Kiez in Lichtenberg interviewt, im weiten Kiez, ja.
Christa Wolf war ja schon eine wichtige Stimme auch eben von so reformorientierten Kräften, die irgendwie schon hinter dem Sozialismus standen, aber eben eine andere DDR quasi wollten und Veränderungen, die auch am November 89 ja dann mit der großen Bastendemonstration auf der Bühne auch war. Und der Film ist eigentlich ein Plädoyer für eben das, was in der DDR ja nicht so stattfinden konnte, nämlich für Diskurs und Diskussion. Und man hat, es war sozusagen Diskurs, wo man gesagt hat, hier, das sind ja irgendwie unsere Kinder, aber sie werden irgendwie nur ausgestoßen und sozusagen gewaltsam verfolgt. Und eigentlich, wenn man mit ihnen humanistisch umgeht und ihnen die Augen öffnet, dann ist das mal ein Weg, der sonst in der DDR nicht gegangen wird. Ne? Es war sozusagen explizit ein Versuch, irgendwie anders zu gehen, weil man ja auch gemerkt hat, irgendwie so, und das ist ja auch so, reine Verfolgung bringt da nichts. Einfach nur staatliche Maßnahmen, sonst könnte man ja alles verbieten und die wichtigsten Köpfe einsperren und dann wäre das Problem gelöst, aber ist es ja offensichtlich nicht. Und da war das eben irgendwie so ein Versuch irgendwie, ne, auch so, vielleicht aus so einer Situation, selbst so als so eine bekannte Intellektuelle, die ja selber irgendwie auch noch als Jugendliche den NS erlebt hat, ne, und da vielleicht auch irgendwie sich so ein bisschen zurückblickt in diesem Gespräch mit den beiden, halt ein Versuch, es irgendwie mal anders zu machen. Ja, und irgendwie mal versuchen, irgendwie Empathie zu lösen und was dann halt leider nicht klappt und wo man ja dann auch schon in dieser Situation vielleicht auch merkt, es gibt da vielleicht auch gewisse Grenzen, ne? Wie rede ich wie mit Rechten?
Vielleicht nutzen wir mal Baumert und Hasselbach, ja, als zwei wichtige Akteure hier im Kiez. Vielleicht gehen wir nochmal einen Schritt zurück hier nach Lichtenberg. Mhm. Wir sitzen ja hier in Lichtenberg, wo wir ja auch gerade miteinander reden. Wie kann man sich das denn vorstellen, Mitte der 80er Jahre? Ja? Wie entstand denn das? Was waren das denn für Gruppen? Wie waren die unterwegs? Wir haben vorhin gehört, die sind dann in Jugendclubs auch mal da, wo die Diskotheken waren, am Wochenende hingegangen. Aber wie waren die unterwegs und wie haben die vor allem ihren Rechtsextremismus hier gelebt? Ja?
Also entstanden ist das vor allem halt an so gemeinsamen Orten, in denen man sich getroffen hat. Ne? Es gab dann vielleicht andere Jugendclubs oder sage ich mal so Gaststätten oder sowas. Und heute würde man vielleicht auch einfach ja Clubs sagen, wo man sich irgendwie treffen konnte, wo es jetzt kein Problem gab von der Leitung. Das, ne, da wurde man irgendwie akzeptiert und hat dann vielleicht auch den Raum geprägt. Und dann haben bestimmte Personen dann vielleicht auch, die dann eben auch schon Skinheads waren, irgendwie andere beeinflusst. Ich meine, die Entstehung von Skinheads ist ja so ein bisschen wie bei allen Subkulturen gewesen. Es gab ja relativ viele auch in den 80er Jahren. Ne? Irgendwie auch, wo man ja auch merkt, so auch, dass irgendwie in der DDR auch eine größere Individualisierung der Gesellschaft stattgefunden hat. Und es ja auch immer irgendwie Möglichkeiten des Austausches war oder irgendwie sich irgendwie Informationen anzueignen aus dem Westen. Ne? Und oder kannte irgendwie auch Leute aus dem Westen. Gerade in Berlin war das ja auch, ging es ja relativ einfach, auch für West-Berlin und West-Berliner mal zu Besuch zu kommen oder so. Da gab es ja immer Begegnungen. Das kann man sich ja jetzt nicht in Retrospektive so betrachten, dass der eiserne Vorhang irgendwie total war. Und genau, und es gab dann eben die irgendwie so Skinhead sein halt irgendwie toll fanden, weil, ne, es, wenn man sozusagen so Verhöre sich anschaut oder auch so Interviews mit Aussteigern, dann war das eben auch sozusagen dieser Look irgendwie, ne, dass man vielleicht auch so ein bisschen so Gewalt und Gefahr ausgestrahlt hat, vielleicht aus so einem Grunde, dass man auch eigene Erlebnisse in der Situation hat und dann irgendwie sich quasi so selbst ermächtigt hat, ne? Und da dann irgendwie auch Lust an Gewalt hatte. Und gleichzeitig war aber auch immer ein Diskurs, und das finde ich irgendwie auch relativ spannend. Also jetzt war vielleicht in Ostberlin jetzt nicht so, aber auch in anderen Ecken gab es ja auch einen Diskurs relativ schnell schon über Skinheads so in Ostmedien. Ja, da wurde jetzt nicht so viel über die in der DDR geredet, ne? Wo es das vereinzelt tatsächlich schon auch gab. Ne? Es gibt so einzelne Radio-Features irgendwie, weiß nicht, wann die gelaufen sind, aber die so das angestoßen haben schon vom Zionskirchenüberfall. Aber es gab dann halt so Berichte natürlich über ne, den imperialistischen Westen, wo dann irgendwie auch natürlich Faschisten sind. Und dann waren das eben die neuen Faschisten, die Skinheads. Und das wurde dann sozusagen ja irgendwie auch so verkauft, als wären die alle rechts. Und das war dann irgendwie so, ah ja, dann Skinheads sind wohl rechts. Und ne, und wenn ich dann irgendwie vielleicht auch irgendwie eh antikommunistisch geprägt bin, ne, es gab ja auch genug Familien oder Teil der Bevölkerung, die das waren, dann war das irgendwie auch eine Möglichkeit zu zeigen, ich zeige irgendwie auch so ein bisschen, dass ich jetzt nicht in so ein FDJ-Stino bin, sag ich mal.
Wie sah denn das hier konkret vor Ort aus? Vielleicht picken wir uns mal jemand so raus wie Hasselbach oder Baumert, der spielt ja auch in dem Film eine wichtige Rolle, wo man ein Stück weit vielleicht so nachzeichnen kann, wie die irgendwie so drauf gekommen sind, wie sie waren am Ende, ja.
Ja, das ist leider ein kleines Problem. Das hatte ich ja schon gemeint mit den MFS-Akten und also Stasi-Akten und so Datenschutzrichtlinien. Die sind dadurch, dass sie Verfolgte waren, auch sozusagen der Stasi, sind alle, die sozusagen den Eingang gefunden haben und in den Akten auch noch leben, ne, auch geschützt, was ja erstmal eine gute Sache ist, ne, dass man nicht einfach irgendwie darüber berichten darf, wie wurden die jetzt irgendwie geheimnisvoll verfolgt und eingeknastet und so weiter. Deswegen ist das so ein bisschen schwierig, da sozusagen jetzt einfach so einen Namen nennen zu können. Es geht aber bei Leuten, die selber IM waren. Ja, und dass auch, wenn man das sozusagen so sieht, nicht minderjährig waren, als sie geworben wurden und das anscheinend auch freiwillig gemacht haben, wo es irgendwie auch eine Unterschrift gibt und Berichte von denen. Ne? Es gibt ja auch manchmal Leute, die als IM geführt wurden, aber es vielleicht gar nicht so unbedingt waren. Ne? Da gab es ja auch schon viele Debatten rum. Nach der Wende. Und da gibt es sozusagen jemand anders, wie zum Beispiel, ich nenne jetzt mal André R. der nämlich tatsächlich auch aus Lichtenberg kam, der auch immer Teil von so einer Lichtenberger Clique war. Und da war das auch was, wo man auch merkt, ne, die kamen eben aus Lichtenberg, wo der Vater irgendwie auch Teil sozusagen der Nomenklatura war. Ne? Und André R. war dann tatsächlich dann auch einer der Angreifer bei den Zionskirchenüberfall. Ne? Das war, muss ich so vorstellen, das waren ja alles so Klicken, ne? Das, man sind so Jugendliche, man kennt es vielleicht auch von seiner eigenen Jugend, ne? Das ist vielleicht auch fluide, ne? Die verändern sich in der Zusammensetzung, aber viele kennen sich halt eben, sage ich mal, aus der Schule und dann später Ausbildung und so weiter und so fort oder holen dann irgendwie Leute ran. Ne? Man kann bei Hasselbach zumindest, da kann man das schon auch sagen, der hat ja auch eine Biografie drüber geschrieben und wenn man sozusagen Hasselbach glaubt, dann kannte er zum Beispiel einen anderen bekannten Rechten, der auch in diesem Film Unsere Kinder auftritt, Frank Lutz, der auch lange noch einen rechten Tattoo-Laden in Lichtenberg hatte, noch aus Schulzeiten, ganz lange. Und so kommen halt, basiert das natürlich erstmal so auf Freundschaften, sage ich mal, ne, die dann irgendwie entstehen, die mehr enger sind, mehr loser. Und man hat eben gemeinsame Plätze erstmal in Lichtenberg selbst. Und es gab so eine Gaststätte, zum Beispiel Kalinka, die war sozusagen da an der großen Hauptstraße der Altfriedrichsfelde. Das war so ein Treffpunkt zum Beispiel. Ein paar von denen, jetzt nicht alle, also gerade auch von den Lichtenbergern, waren jetzt nicht alle beim Fußball, aber Stadion war natürlich auch, hatte ich ja schon gesagt, auch so ein wichtiger Vernetzungsort, da hat man ja auch andere kennengelernt. Und vor diesem Überfall der Zionskirche war es auch eine Geburtstagsfeier, wo dann eben auch Leute aus ganz Berlin waren, so aus dieser Skinhead-Szene, die dann da zusammenkamen und deswegen da auch Leute dann zusammen da angegriffen haben, die sie jetzt nicht irgendwie täglich kannten oder so, die aber gemeinsame Feindbilder hatten und irgendwie anscheinend sich in die Stimmung gekommen sind, dass sie jetzt gesagt haben, wir greifen da jetzt an und setzen mal ein Zeichen, ne? So gegen Personen, die eben nicht zu dieser Gesellschaft gehören sollen, wie eben Punks. Genau, und von der Zusammensetzung her, also wenn man sich das so anschaut, es waren jetzt keine Studis oder so, die da drunter waren. Es waren ja eh nicht so viele in der DDR, die studiert haben. Ja, die Hürden waren ja noch mal viel höher als heute. Aber nichtsdestotrotz waren eigentlich alle in Lichtenberg, die irgendwie geführt worden sind, ob es jetzt Skinheads waren oder nicht, die man so findet in MFS-Akten, irgendwie Art von Arbeiter, Arbeiterin. Ja.
Würde ich kurz, bevor wir nachher nochmal ganz kurz darauf gucken, wie das mit dem Westen noch zusammenhängt, was hier mal lieber kurz vielleicht nochmal Katrin hören. Die Frage, wo kam die eigentlich her? Ja, wenn man so überlegt, was für Schichten, für Milieus vielleicht, wenn man das so nennen will, hat Katrin auch eine Idee, sage ich mal.
Also ich habe mir das eigentlich immer so ein bisschen erklärt mit der Nomenklatur. Lichtenberg ist halt das Zentrum der Bezirksstasi, der Landesstasi gewesen und gerade auch so um die Frankfurter Allee herum und Schulze-Beusen-Straße und so, also direkt in der Nähe von der Normannenstraße. Also da hatten die Jugendclubs dort auch Probleme, also auch in den 90er Jahren. Also für mich waren das immer auch so eine Jugendliche, die vielleicht wirklich aus den Eltern, aus den Stasi-Elternhäusern kamen und die größtmögliche Provokation sozusagen damit gelandet haben.
Kannst du das bestätigen? Also, oder bist du in den Untersuchungen auf ganz andere Ergebnisse gekommen? Also aus welchen Schichten oder Milieus kamen denn die jungen Nazis?
Also die gab es gerade in Lichtenberg natürlich schon ein paar mehr. Ne? Also das war ja bei Ingo Hasselbach, sie auch so eine Bekannte, der verarbeitet es ja auch in seinen Büchern, dass er eben auch aus so einer Familie kommt. Das kann man aber nicht so verallgemeinern tatsächlich. Ne? Also auch in Lichtenberg war das nicht bei allen so. Ne? Viele hatten auch ganz einfach irgendwie, gut, das war eine arbeitliche DDR halt auch eh die meisten, aber irgendwie proletarische Eltern, sage ich mal, oder irgendwie kleinbürgerliche. Und auch wenn man so den Vergleich dann eben auch macht zu anderen Regionen oder Orten, wie ich sie auch mit Weimar und Cottbus mache, war das jetzt auf keinen Fall so, dass die, dass einfach nur die Kinder der SED-Bonzen Skinheads waren. Das gab es auch, ne? Und das wird mit Sicherheit auch bei einigen eine Rolle gespielt haben, mit einer Abgrenzung von den Eltern und ihren Ansichten. Und gerade wenn man sozusagen dem auch glauben kann, was Hasselbach in seinen Biografien in den Büchern schreibt, oder andere haben es ja mit ihm zusammengeschrieben, sage ich mal, jetzt nicht selber verfasst. Ja, dann sind das ja auch so typische Motive, wenn es um Traum geht, wie entsteht eigentlich Autoritarismus, ne, dass man auch irgendwie Gewalt erlebt hat, ne, in der Familie. Aber es gibt halt eben auch die, wenn man sozusagen sich andere Sachen anhört, die halt eben einfach auch politisch vorgeprägt waren in die Richtung und das dann einfach auch so sozusagen die elterliche Prägung eben war. Ne. Es gab sozusagen aus unterschiedlichen Ecken, ne, wie es auch heute nicht einheitlich ist, dass man rechts wird. Ne. Da gibt es halt so unterschiedliche Wege, es zu werden, leider. Sonst hätte man ja vielleicht schon das Geheimrezept gefunden. Aber es liegt halt eben auch an den gesellschaftlichen Verhältnissen, wie die sich im Kleinen zeigen. Ja. Und es ist ja auch so ein bisschen interessant, weil so diese Skinhead-Subkultur ist ja eigentlich auch eine sehr proletarisch geprägte. Ne? Also wenn man sich so Punks oder so anschaut oder so, ich meine so Popper, die es damals gab, die ja ganz klar auch irgendwie so eine neue Bürgerlichkeit vielleicht eher gelebt haben. Also jetzt Popper und Punks eher sozusagen vielleicht auch sich ganz stark auch so randständig und jetzt nicht eben arbeitsam oder so gezeigt haben. War das ja vielleicht auch eine Möglichkeit, irgendwie zwar Opposition zu zeigen zu DDR, aber sich ja irgendwie noch verbunden zu fühlen mit den Kolleginnen und Kollegen, die halt eben auch irgendwie Arbeiter sind. Und es war vielleicht auch tatsächlich für einige, das hatte ich auch schon so ein bisschen, muss ich aber noch gucken, ob das für Lichtenberg auch so stimmt, einige waren ja vorher Punks, ne? Also gerade die erste Generation ist ein bisschen ein großer Begriff, weil das waren eigentlich eher so Altersgehorten, ne? Aber die ersten, die Skinheads irgendwie waren, waren halt viele vorher Punks, ne? Und die haben teilweise halt eben auch dann eben so Ausgrenzung erlebt, wie, dass sie eben nicht in Clubs durften, ne? Also es gab natürlich da irgendwie auch ein paar Jugendclubs, die liberaler waren, aber es gab auch viele Orte, wo eben Punks nicht rein durften und die dann auch so eher dann auch vielleicht so von normalen Passanten dann irgendwie auch beschimpft worden sind, so, ne? Als sozusagen, dass sie nicht dazugehören. Und dann ist sozusagen ein Skinhead zu werden natürlich irgendwie eine Möglichkeit, dem zu entgehen, wieder auch an Orte zu kommen und gleichzeitig eben auch so eine Stärke auszustrahlen, die man vorher nicht ausgestrahlt hat. Ne? Und so ein bisschen so eine Anpassung wieder, obwohl man irgendwie auch was anderes ist.
Wie kam es denn dazu, dass sich dann so diese losen Gruppen, ja, wo wir das irgendwie so wahrgenommen haben, angefangen haben, auch in der DDR zu organisieren, ja, hier in Lichtenberg zu organisieren? Die haben sich da einen Namen gegeben, so das bekannteste wahrscheinlich aus der DDR-Zeit ist so Lichtenberger Front. Dann gab es noch so eine Bewegung, 30. Januar, glaube ich, hieß die, wie sie sich selber genannt haben. Wie kam es denn dazu, dass die auf einmal aus so einer Subkultur raus anfangen, ideologisch dann so, ich nenne es mal so, eine Art politische Organisation zu gründen, mit denen sie unterwegs sind?
Ich glaube, politische Organisation ist halt so ein bisschen zu viel gesagt. Aber ja, was halt das Besondere ist, dass sie halt versucht haben, sich irgendwie zu organisieren. Ich würde aber sagen, es gab in der DDR immer irgendwie solche Versuche. Ne, auch an anderen Orten, sich irgendwie zumindest im Freundeskreis informell irgendwie zu bezeichnen. Und weil es immer Antikommunismus gab, immer Nationalismus, völkisches Verständnis auch. Und diese Lichtenberger Front, das ist ganz spannend, weil eigentlich niemand so richtig sagen kann, was das eigentlich war. Also ist auch nicht aus den Akten so richtig total verständlich. Was am ehesten irgendwie mir so erscheint, dass es halt so eine Selbstbezeichnung halt für so eine Clique war mit einem Kern, ne, wo mal mehr oder weniger dazugehört haben. Und so eine Art Selbstbezeichnung von so Skinheads, wie es auch andere gab, in Ost-Berlin oder in der DDR, aber in Ost-Berlin besonders, weil es da auch die meisten Skinheads gab. Zum Beispiel irgendwie die Ostkreuzer oder sowas gab es eben auch. Und dann gab es eben die Lichtenberger und die haben sich dann Lichtenberger Front genannt, ohne dass sie jetzt irgendwie eine Satzung hatten oder irgendwie einen Vorsitzenden. Also natürlich gab es eben auch Führungsfiguren, ne, die irgendwie auch den Weg bestimmen. Aber das waren jetzt keine wirklichen Kameradschaft mit regelmäßigen Treffen. Da war dann die Jugend 30 Sterne oder dann eben schon mal was anderes. Ne. Das war tatsächlich mal so ein Versuch, das zu tun, die auch irgendwie so eine Kasse hatten, sage ich mal. Die es aber auch nur ein paar Wochen gab, also ein paar Monate, bevor sie dann auch zerschlagen wurde. Und auch eben auch so die Grenzen sieht, gerade dann vielleicht auch in Berlin-Lichtenberg. Ne, sozusagen auch den Zentrum eben des Sicherheitsapparates, dass man sich eben nicht so wirklich clandestin groß organisieren konnte, beziehungsweise nur zum gewissen Maße, sage ich mal. Ne, und das kann auch niemand so richtig genau sagen, was sie eigentlich gemacht haben. Ne? Sie haben irgendwie Parolen teilweise geschmiert, was sie halt auf Eifel gemacht haben oder an Gewalttaten. Und das war dann eben auch das Politische, was eben auch am einfachsten ging, sage ich mal, weil es im öffentlichen Raum einfach auch eine Möglichkeit dazu gab und Feindbilder gab es genug, ne? man ist mit der S-Bahn gefahren, hat dann sozusagen Leute, die man als Ausländer gesehen hat, angegriffen oder eben Punks und hat dann da eben versucht, irgendwie politisch zu wirken. Genau, deswegen ist es immer so ein bisschen, ja, also das habe ich jetzt auch noch nicht die allerletzte Weisheit Löffel gefressen, sage ich mal, auch bei der Frage, aber das wäre schon nochmal interessanter, sich genau anzuschauen, was ist denn eigentlich so politisch organisiert zu sein als Faschos und Skinheads in der letzten Phase der DDR, ne? Das ging halt irgendwie in Klicken und so informellen Zusammenhängen und so auch mit Leuten, dass sie sich so treffen und sagen irgendwie so und so, machen wir mal Action und so. Aber sozusagen das, was man heute unter politischer Organisation versteht, auch selbst da als freie Kameradschaften, was ja sozusagen gängiges Organisationsmodell im Neonazismus ist, gab es so in der DDR nicht. Das war alles informeller.
Du hast vorhin schon gesagt, es gab diesen eisernen Vorhang, der immer sich so vorgestellt wird, hier ist der Osten, da ist der Westen, es gibt keine Kontakte dazwischen. Das war ja in West-Berlin mitnichten. Es war ja einfach mit, ich glaube, 25 oder 15 Mark, 25 Mark am Tag, D-Mark tauschen, Zwangsumtausch pro Tag, als West-Berliner hier in die DDR zu kommen. Es gab ja auch einen regen Austausch. Wie sah denn so der Einfluss, sage ich mal, der Westberliner Einfluss aus der Westberliner Nazi-Szene oder Skinhead-Szene auf die Ostberliner Skinhead-Szene aus und was hat man denn davon hier genutzt? Also wie kommunizierte man miteinander, wie ging man miteinander um oder unterstützte sich, wie kann man sich das vorstellen?
Da muss man natürlich erstmal sagen, dass es natürlich auch im Westen eine Skinhead-Szene gab und auch in West-Berlin eine relativ große und die sich auch so ähnliche Räume genommen hat wie eben auch im Osten, nämlich so Fußballstadien, ne, männlich dominierte Räume mit Gewalt verbunden und wo eben auch rechte Einstellungen dann in den 80er Jahren noch immer weiter Verbreitung gefunden haben. Da war Hertha BSC Berlin, das war auch, wenn heute ist Hertha jetzt auch nicht sonderlich gut aufgestellt, aber in den 80er Jahren sah es noch schlimmer aus. Und da war die Fankurve wirklich auch rechtsdominiert, sehr stark. Es gab sozusagen auch so Fanclubs wie Wannseefront und Endsieg, wo sozusagen Name auch schon Programm ist. Und es gab auch einzelne Neonazi-Gruppen wie die FAP und besonders die Nationalistische Front, die in West-Berlin eben aktiv waren und auch gute Verbindungen hatten zur Fankurve, weil da eben auch viele Skinheads waren. Das war damals noch Skinheads, Hooligans, eine große Mischung noch, ne, was später nicht mehr so der Fall war. Und was auch nochmal interessant war, West-Berlin hat ja nochmal so einen Sonderstatus gehabt. Das ist so ein bisschen vergessen, da gab es nochmal alliierte Gesetzgebungen. Und aufgrund der Erfahrung mit dem Nationalsozialismus, was ja sozusagen die ganze Zeit so die Folie ist, vor der wir reden, durften wirklich extrem rechte Parteien, ne, das hat sich am Ende auch ein bisschen mehr aufgeweicht mit den Republikanern, die ja dann nochmal einen Wahlerfolg hatten, wo man auch merkt, es gab auch immer Sympathien auch für extrem rechte Positionen. Aber extrem rechte Parteien wie die NPD und dann eben auch die FAP oder Nationalistische Front, falls sie zu Wahlen antreten wollten, durften sie das halt lange nicht. Sie durften auch teilweise keine Kundgebungen abhalten oder Aufmärsche, wie es dann in den 90er Jahren auch in Berlin dann oft der Fall war. Zum Glück auch mit viel Gegenprotest. Und wo man dann natürlich auch mehr verstehen kann, dass man eben auch solche öffentlichen Räume sucht, wie im Osten, die eben schwieriger zu kontrollieren sind und dort halt irgendwie versucht, politisch zu prägen, sage ich mal. Und was es eben auch gab, was man sich heute auch nicht richtig vorstellen kann, ist, dass es eine Fanfreundschaft gab zwischen Hertha BSC und Union Berlin. Die war sehr stark auch antikommunistisch geprägt, ne, wegen der Teilung der Stadt und dass man eben gegen diese Teilung der eigenen Stadt war, was ja irgendwie in gewisser Weise auch verständlich ist. Und diese Fanfreundschaft wurde eben auch sehr stark geprägt durch Besuche. Eben, du hast ja schon gesagt, ne, man konnte irgendwie nach Ost-Berlin kommen, über Friedrichstraße oder einen anderen Grenzübergang. Und man hat sich dann am Alex zum Beispiel getroffen, nach WZU, das war allgemein ja ein beliebter Treffpunkt oder irgendwie in bestimmten Kneipen und hat sich da dann irgendwie getroffen, zusammen Bier getrunken, ist gemeinsam ins Stadion gegangen. Dann hat man dann vielleicht aus dem Westen noch ein bisschen was mitgebracht, zum Beispiel so Fanzines, so, ne, so selbstproduzierte, das sind ja keine Zeitschriften, ne, sondern so kleine Handzettel irgendwie zusammenkopiert, die so als wichtiges Kommunikationsmittel irgendwie auch genutzt wurden, ne, auch so in anderen Szenen und eben auch in so Fankurven und als Skinzines. Oder hat teilweise auch irgendwie versucht, Bücher zu schmuggeln. Es ging auch in andere Richtungen. Ne? Also es gab auch Neonazis, die dann irgendwie die Gelegenheit nutzen, irgendwie an rechte Literatur irgendwie von den Eltern von irgendwem zu bekommen. Es ging beide Richtungen. Und es gab immer so eine Bewunderung teilweise von den Westberliner Hertha BSC-Fans von den Rechten für die Unioner, weil da war ja auch viel Gewalt in beiden Stadien, sage ich mal, aber im Osten ging es halt mehr ab. Und dann gab es dann tatsächlich teilweise auch eine Bewunderung, deswegen man dann auch noch mehr hingefahren ist. Aber ja, da gab es dann irgendwie auch Austauschmöglichkeiten. Ne? Man hat irgendwie teilweise irgendwie auch Sachen geschickt wie Doc Martens oder sowas. Und es war ja auch so, dass man irgendwie in der DDR auch versucht hat, Leute, die irgendwie auffällig waren und wo sozusagen man auch mehr unter Beobachtung war in den 80er Jahren und nicht mehr so ganz offen starke Inhaftierungen machen konnte, wie jetzt vielleicht in der Anfangsphase der noch sehr stalinistisch geprägten DDR. Hat man halt sowas eher gemacht, wie Leute schon, dass es schon okay ist, wenn die ausreisen, sage ich mal. Es gab auch relativ viele Übersiedler, auch in West-Berlin, wo das nochmal eine eigene Debatte war, weil es irgendwann auch relativ viele allgemein, also die allgemein übergesiedelt sind. Wo dann eben auch sozusagen Leute nach West-Berlin gegangen sind und dann da gelebt haben und dann da teilweise auch in die Strukturen gegangen sind und natürlich dann auch noch mehr Leute kannten, so, ne? Es gab auch teilweise eben auch so Gruppen wie die Nationalistische Front, die tatsächlich dann auch nur mit so mehreren Kadern dann auch über einige Jahre nach Ost-Berlin gefahren sind, auch über das Fußballticket, da auch Freundschaften teilweise oder Bekanntschaften entstanden sind, es da dann schon auch natürlich einen Austausch auch gab, ne? Auf so informellen Ebenen. So eine richtig starke Vernetzung, sage ich mal, auf der dann auch irgendwie so eine deutsch-deutsche Organisation dann sehr schnell aufgebaut werden konnte. Das hat dann quasi anders funktioniert. Das hat sich nicht durchgehalten, weil dann oft dann eben schon das MFS das gemerkt hat und beziehungsweise ist das, was man ja auch drüber weiß, wenn man ja nur diese Quellen irgendwie als zur Verfügung hat. Das ist ja so mal die Einschränkung dabei. Aber dann hat schon dann natürlich irgendwie auch Möglichkeiten gefunden hat, zu sagen, ja, hier gibt es eine Einreisesperre. Du darfst jetzt nicht mehr kommen. Aber das war immer so im Flow und dann kamen halt andere rüber und genau, und es gab ja auch Skinheads, die irgendwie rechts waren und sich informell auch Gewalttaten begangen haben im Kreise, aber jetzt vielleicht auch irgendwie so, das war ja auch eine Zeit der Individualisierung, sich in jetzt so eine Kaderpartei irgendwie sich da vollschleimen zu lassen, jetzt auch nicht so toll fanden, sag ich mal. Ne? Es gab ja also unterschiedliche Motivlagen. Und ja, das waren so wichtige Momente, oder wichtige Orte, an denen man, dem es immer irgendwie Austausch gab, ne? Und so eine gegenseitige Beeinflussung. Und natürlich hatten die im Westen dann halt natürlich irgendwie den Zugang mehr zu Platten oder sowas, ist ja irgendwie klar. Aber nichtsdestotrotz hat man sich da durchaus irgendwie auch gemeinsam verstanden. Und es war ja auch für West-Berlin, sag ich mal, du hast den Zwangsumtausch ja erwähnt, mit 25 Ostmark oder so konnte man halt mehr anstellen als mit 25 Westmark. Und Bier gab es auch oder teilweise hat man sich auch in Prag getroffen zum Beispiel, ne? Da konnte man dann auch sich treffen, obwohl man vielleicht das in der DDR nicht mehr so gut ging. Hat dann andere Orte gesucht, andere Ausweichorte.
25 Ostmark in der Kneipe waren 50 Bier, ja, knapp, also 51 Pfennige, das kleine, das große 1 Mark und 2, kann ich mich nur erinnern.
Erklärt einiges.
Ja, also ich glaube, da konnte man noch gut aushalten, ja, wenn man hier war, gerade aus dem Westen. Ist dann trotzdem interessant, dass aus diesen Gruppen heraus, ja, also was ich auch spannend finde, das wird ja auch in dem Film Unsere Kinder deutlich, dass einige der Nazis hier auch aus Berlin-Lichtenberg ja auch eine krasse Knastkarriere hinter sich hatten, also auch teilweise mehrere Jahre im Knast saßen, da sich teilweise sogar noch radikalisiert haben, weil sie da auch mit alten Nazis sozusagen auch auf der Zelle war. Also Hasselbach ist unter jemand, der sowas beschreibt, aber auch andere, ja, wo das ziemlich deutlich wird. Wie kommt es denn dazu, dass aus so einer losen Gruppe, Lichtenberger Front, du hast schon gesagt, das war ja gar keine politische Organisation, die haben sich da irgendwie als Gruppe begriffen, wie andere in Ost-Berlin auch, die Ostkreuzer oder so. Wie kommt es denn auf einmal in diesem Knall 89, ja, alles verändert sich darauf, dass die A, Häuser besetzen, das sagen sie ganz deutlich, das machen wir so, die Linken, aber noch diesen Schritt weiter zu gehen, wir gründen jetzt hier mal eine rechtsextreme Partei, ja, mit der Nationalen Alternative. Das ist ja schon ein ganz schöner Schritt, sage ich mal. Wie kam es denn dazu?
Weil es dann ging. Es ist sozusagen die eigentlich eine sehr einfache Antwort. Weil sie dann die Handlungsspielräume dafür hatten, das auch zu tun. Also sie hätten mit Sicherheit auch schon, ich meine damit jetzt, dass sie nur informell organisiert waren, ja nicht, dass sie jetzt das nicht wollten, sondern es ist einfach sehr schwer war, das zu tun. Ist nahezu gerade in Berlin-Lichtenberg vielleicht auch unmöglich, bis auf so einen kleinen Zeitraum. Und natürlich hat man so Angebote genutzt, Nationale Alternative, das war halt auch tatsächlich, teilweise sind es auch so zufällige Kontakte gewesen, ne? Also ein Bekannter von Hasselbach, Lutz und so weiter, die den Kern gebildet haben, ist halt in Hamburg auf berühmte oder bekannte Neonazi-Kader, so Bewegungsunternehmer gestoßen, wie Worch, die natürlich auch geschaut haben, oh, jetzt ist hier so eine Situation. Also die im Westen, die Neonazis, haben jetzt auch nicht gedacht, die Mauer fällt sofort, ne? Also klar, die haben auch dagegen propagiert und in West-Berlin war das auch besonders stark, verständlicherweise. Aber dass die DDR jetzt so schnell zusammenbricht, haben die jetzt auch nicht gesehen, aber haben natürlich irgendwie schon auch geguckt, wie das so ist, wenn man irgendwie Bewegungsunternehmer dann vielleicht auch ist, ne, Rechter und versucht irgendwie Bewegung zu kreieren, ne, wo könnten Ansatzpunkte sein und dann so ein Moment, wo es irgendwie um eine Wiedervereinigung ging, wenn auch aus Neonazi-Sicht einer kleinen und so irgendwie, ne, sozusagen die Nation irgendwie auch im Mittelpunkt irgendwie politischer Diskurse steht, ah, da müssen wir jetzt irgendwie rein und die haben natürlich ja Leute gesucht und haben dann da irgendwie Kontakte knüpfen können eben dann, ne, zur nationalen Alternative, die dann die nationale Alternative gegründet haben. Und klar, die hatten Starthilfe aus dem Westen, genau wie die DA, ne, was so Strukturen anging, aber das, die haben das ja selber.
DA musst du vielleicht noch kurz erklären.
Die deutsche Alternative, stimmt, genau.
Cottbus und Dresden sehr aktiv.
Genau, war, ne? Genau, wo das ja auch von vornherein irgendwie, da gab es auch halt eine Clique von Skinheads oder die vielleicht auch sich schon Faschos genannt haben teilweise, die dann gesagt haben, ja gut, dann machen wir das jetzt und organisieren uns da und wir haben schon sozusagen diese informellen Strukturen und darauf kann man jetzt auch sowas aufbauen. Und dadurch, dass, ne, das war ja das Wunderbare ja der Anarchie, ne, auch für, es gab ja auch für alle politischen Spektren, gerade die Alternativen, die auch irgendwie auf einmal so Möglichkeiten sich zu entfalten, gerade auch in Ost-Berlin war der früher auch sehr bekannt, aber das galt eben auch für Rechte, ne, weil sozusagen dieses MFS war Geschichte sehr schnell, hat sich ja tatsächlich sogar noch versucht irgendwie zu retten mit einer Umbenennung, ne, im Dezember 89, Anfang Januar 1990, auch mit so einer Fokussierung auf Rechte, die ja auch ein bekanntes Problem waren, so im allgemeinen Diskurs, dann auch, ne, in der sozusagen untergehenden DDR, sich darauf zu fokussieren, sich so neu auszurichten, als so eine Art Verfassungsschutz für eine reformierte DDR oder so. Aber es war dann irgendwann ja auch Pustekuchen. Die Volkspolizei war dafür nicht unbedingt ausgebildet. Das war nicht so deren Aufgabengebiet, obwohl es auch natürlich von der Kriminalpolizei auch eine Verfolgung gab und gerade in Berlin, die auch noch ein bisschen besser funktioniert als woanders. Aber oft hat sie halt auch nicht mehr funktioniert. Ne? Also man sieht das auch in so Berichten der Volkspolizei, dass dann halt so es auch heißt, ja, es gibt halt irgendwie nicht mehr so eine wirkliche Arbeitsmoral, weil vielen auch nicht klar ist, werden sie jetzt weiterarbeiten, teilweise auch Unsicherheiten, welche rechtlichen Grundsätzen muss ich jetzt eigentlich folgen, ne? Und vielleicht auch Sympathien, ne? Das weiß ich natürlich nicht bei allen Polizisten so, aber bei einigen dann irgendwie vielleicht doch schon. Und das hat natürlich dann auf Verhandlungsspielräume gesorgt. Und dann gerade auch so Häuserbesetzungen, das kannten jetzt Rechte ja im Westen jetzt nicht unbedingt. Es gibt auch so Leute, die sagen, da hätten sich dann die Nationalative so Linke abgekupfert. Das würde ich aber eher ein bisschen in Frage stellen. Also vielleicht ja auch so bestimmte Sachen wie, die haben auch Transbis irgendwie rausgehangen und so weiter. Aber Hausbesetzungen waren ja schon auch ein gängiges Mittel in der DDR, auch gar nicht so was Revolutionäres, sondern irgendwie auch eine Möglichkeit gerade so für Studierende oder Leute, die jetzt nicht irgendwie als stolze Arbeiter oder Teil der Nomenklatura galten und irgendwie so schnell so eine Neubauwohnung bekommen haben, konnte man irgendwie die leerstehenden Altbauwohnungen halt auch relativ einfach besetzen und mit so ein paar Tricks dann auch dafür sorgen, dass sie später legalisiert worden sind. Also das waren so Mittel, die auch irgendwie irgendwoher kannten. Ne? Also ich meine, Angela Merkel hat auch mal eine Wohnung besetzt, noch zu DDR-Zeiten. Und die war jetzt keine radikale Hausbesetzerin. Und man sieht das auch, wenn man sich dann die Häuser selber anschaut. Die wurden eher sozusagen, eigentlich waren dann da das historische Vorbild schon eigentlich eher so, oder zumindest haben das auch westliche Rechte so projiziert. Und gleichzeitig war der Ton aber auch so, ne, halt einfach so eine Art Sturmlokal. Ne? Also es gab halt irgendwie klare Hierarchien in diesen Häusern. Das war jetzt nicht irgendwie ein Hausprojekt mit Plenum, wie man es sonst vielleicht woanders herkennt. Es gab natürlich irgendwie schon Versammlungen, aber es waren eher so Direktiven. Ne? Also es gibt da auch so Berichte, dass dann da sozusagen, wo das auch so ein Anlaufpunkt war für rechte Jugendliche, andere Skinheads aus anderen Bezirken oder Jüngeren in Lichtenberg, ja, dass man da dann irgendwie hingegangen ist, weil das irgendwie, ne, weil es auch so krass war, so viele auf einmal zu sehen und man ist da irgendwie auch, ist ja irgendwie auch eine Art Bewegung, die da entsteht. Aber dass dann auch gesagt, eigentlich auch Befehle gegeben wurden, wer jetzt was macht und wer jetzt welche Straße säubert und so weiter. Ja.
Über die Weidlingstraße gibt es viel, ja, auch viel Berichte. Immer wieder Thema, kann man gucken. Vielleicht noch eine Frage, die mich so umtreibt. Wenn man überlegt, ich glaube, die Dichte an Mitarbeitern und Zuträgern, informellen Mitarbeitern der Staatssicherheit war im Vergleich zu anderen Ostblockstaaten ungemein größer. Von daher auch mein Blick nochmal, wir haben ja vorhin schon ein bisschen geredet, aber wie hat denn dieser Sicherheitsapparat Staatssicherheit, der ja nur wirklich dafür da war, auf so eine Linie zu gucken, wie haben die denn die Neonazi-Szene praktisch bei sich vor der Haustür hier in Lichtenberg? Ja, also hier saß die Bezirksstasi, hier saß die Hauptzentrale der Staatssicherheit der DDR. Wie haben die denn auf dieses Phänomen geguckt?
Erstmal so wie überall. Hat die DDR ja, also vielleicht gab es auch mehr Handlungsspielräume im ruralen Raum, das ist, muss man eigentlich noch mal mehr genau auch anschauen. Aber es können ja auch noch andere dazu forschen. Zinker, zinker. Es ist überähnlich vorgegangen. Das waren Skinheads, wurden wie andere Subkulturen zusammengefasst als negativ degradierte Jugendliche. Quasi als Jugendliche, die nicht der staatssozialistischen Norm entsprechen und vom Westen beeinflusst sind. Und wurden deswegen eben auch relativ schnell verfolgt. Das, gegen Punks ging das ja auch, gab es ja auch schon sehr starke Aktionen Anfang der 80er Jahre. Immerhin gab es dann später noch mal ein paar mehr Freiräume auch Ende der 80er, gerade so in Ost-Berlin. Aber am Anfang war das auch schon sehr stark. Und man hat da eben die Mittel benutzt, die man auch überall sonst genutzt hat. Und die Ems waren da eben ein sehr wichtiges Mittel. Eben natürlich aus dieser Perspektive, ne, Schild und Schwert der Partei zu sein und irgendwie jegliche Gefahren abzuwehren. Und hat auch EMs angeworben, ne, aus unterschiedlichsten Gründen. Es gab schon relativ viele auch, wenn man sich das so anschaut, in Ost-Berlin unterschiedlichen Klicken. Gab auch einen, diesen Lichtenberger Zusammenhängen, dann später ja auch diesen André R., den ich schon erwähnt habe, zu dem ich dann gleich nochmal komme. Das waren ja auch so Mitte was auch genutzt wurde, so Mitte der Zersetzung. Ne? Also ich hatte ja schon erwähnt, so offene Verfolgung, um nicht so schlecht dazustehen in der Presse, was ja auch mal in der DDR-Gesellschaft gespiegelt wird, wenn im Westen darüber berichtet wird, weil ja viele einfach westliche Medien genutzt haben, hat man eben so Zersetzungsmaßnahmen wie irgendwie Unruhe stiften, ne, so Falschbehauptungen verbreiten, teilweise auch schon, aber auch schon zeigen, dass man irgendwie beobachtet wird. Ne? Also einfach so Psychoterror könnte man das eigentlich auch so jetzt mal so platt sagen nennen. Das gab es natürlich da auch, ne, und Leute zur Ausreise bewegen und natürlich dann auch verhaften, wenn es irgendwie zu bestimmten Vorfällen kam. Ne? Also diese Knastkarrieren gab es ja dann schon. Das war schon dann, wenn sozusagen auch rechtlich strafbare Sachen waren, das sollte auch aufgeklärt werden, so mit operativen Vorgängen, dann wurde dann das auch gemacht. Was teilweise auch so ambivalent geschrieben, auch in bisherigen Forschungen, teilweise richtig, teilweise nicht richtig. Was nicht richtig ist, dass es so unpolitisch gesehen wurde durch die Stasi. Klar, die hatten irgendwie auch dann mit diesen negativ degradierten Jugendlichen ihre extremistischen Randgruppen da kreiert. Aber gleichzeitig haben sie jetzt schon auch gesagt, dass sie irgendwie faschistisch eingestellt sind, ne? Die haben natürlich aber auch bei Leuten gesagt, ne, gerade so bei Punks, die irgendwie provoziert haben und dann vielleicht irgendwie schon die Symbole gehabt haben, dass sie Faschisten seien, wo es gar nicht stimmt. Das war einfach auch ein gängiges Feindbild, sage ich mal. Und passt ja auch in so eine Gesellschaftsanalyse des imperialistischen Westens, ne, dass der sozusagen latent potenziell faschistisch irgendwie ausgeprägt ist. Und auch mal so eine der ersten Akten über so Skinheads, die sozusagen mir bereitgestellt worden sind, dann im Archiv waren auch so über einen, der dann irgendwie so einen Kiss-Button hatte. Und wer kennt ja das von der Band, ne? Kiss, das Logo. Ne, das ist so ein bisschen so, wie natürlich eine Anspielung auf SS-Ruhen, so ein bisschen vielleicht auch, ist keine Ahnung, dazu kenne ich die Band noch zu wenig. Aber dann auch sozusagen da von einer faschistischen Band, die dann da drauf steht, ne? Wo man auch so merkt, okay, da hat man auch seine Feindbilder gesucht, sag ich mal. Nichtsdestotrotz haben die natürlich dann auch Anlass geboten dafür, dass sie dann auch so beobachtet werden. Und wenn man dann auch so von diesem André R., ne, der dann angeworben wurde, man sich auch so fragt, ne, es gibt sozusagen Quellen, die sagen, sein Vater war auch bei der Stasi, andere sagen, der war irgendwie in der SED-Bezirksleitung, wie auch immer. Ne, wenn er da vielleicht auch über familiäre Wege angeworben wurde als IM, hat er dafür auch mitgesorgt tatsächlich. Ne? Ich frage mich auch so ein bisschen, warum der eigentlich so schnell auch von der Bildfläche verschwunden ist. Weiß nicht, ob da irgendwer mal seine Akte gelesen hat, aber der hat schon auch dafür gesorgt, dass Leute verhaftet werden, dem auch Leute miteinander in Kontakt gebracht hat. Ne? Also die hatten schon zum Beispiel sowas gemacht, wo man ja auch so merkt, diese latente Bereitschaft auch zu Waffen zu greifen und mehr zu tun, wenn sie die Möglichkeit hatten. Die haben zum Beispiel so nach Waffen in Halbe gegraben. Ne? Also weil die Halbe jetzt nicht kennen. War eine wichtige Schlacht noch, Endschlacht, kurz vor der Schlacht von Berlin, ne, im Zweiten Weltkrieg, wo viele auch noch sehr junge Soldaten in sinnlosen Tod geschickt worden sind und wo dann eben nach Waffen gegraben wurden in diesem alten Schlachtfeld und auch welche gefunden wurden und wo dann eben André R. dafür gesorgt hat, dass dann da auch noch 89 welche Gefängnisstrafen bekommen haben, dass sie das getan haben, der hat das sozusagen mit aufgeklärt und gleichzeitig sind seine IM-Berichte auch das ist natürlich ein IM-Bericht, deswegen ist es wahrscheinlich nicht die absolute Wahrheit. Aber schon ganz spannend, wenn er auch schon drüber schreibt, dass sie dann schon gemerkt haben, oh, jetzt, wenn wir uns hier treffen, dann sind da irgendwelche inoffiziellen Mitarbeiter, irgendwelche Offiziere, Agenten, wie man sie auch nennen will, die einen beobachten. Ne? Also diese offenen Observationen, dass sie auch so die Leute haben spüren lassen, dass sie beobachtet werden. Gleichzeitig gibt es dann aber auch Berichte und dann merkt man so auch, ne, selbst gewisse Handlungsspielräume gab es halt schon, dass sie sich dann irgendwie auch in so SA-ähnlichen Hemden irgendwo in bestimmten Kneipen getroffen haben, wo es irgendwie ging. Und das auch in Lichtenberg, ne? Obwohl das hier eben irgendwie Stasi-Zentrum war. Ja, also so ganz, ganz sind so spannende Einblicke tatsächlich, so, ne? Wo man auch so merkt, okay, es gab eine sehr starke Überwachung, die konnte aber auch nicht mehr total sein. Und wo ich mich auch schon frage, wo es aus dem Akten nicht mehr so rauslesbar ist, inwieweit dann so auch im Verlauf des Jahres 89, wo dann diese Bürgerrechtsbewegung immer stärker wird, neues Forum und so weiter, inwieweit dann da eigentlich auch ein bisschen dann der Fokus auf so Skinheads dann vielleicht auch verloren ging und dann wieder mehr auch möglich war. Ja, also es gibt dann da auch noch spannende Berichte auch von André R., wie dann auch so darüber berichtet, wie sie über diese Montagsproteste reden, ja, also die sie halt ja mitbekommen, die sie jetzt nicht prägen, aber wo einige auch mitgehen natürlich. Wo sie ja schon dann drüber reden, oh, soll man da jetzt irgendwie, was soll man da jetzt machen, soll man das irgendwie radikalisieren oder so, ne? Wo ich jetzt aus Nachsicht sagen würde, okay, zu dem Zeitpunkt war das noch totaler Quatsch. Aber es gibt auch Leute, die dann so zu so kirchlichen Treffen gehen, dann auch so von diesem solidarischen Ton so beeindruckt sind, zumindest laut Akten, und dann auch irgendwie mitmachen wollen, und andere, die das natürlich so ein bisschen skeptisch sehen, weil das sind ja irgendwie so komische Linke, die das alles machen.
Wir reden die ganze Zeit über Typen, ja. Was war eigentlich mit Frauen?
Die gab es auch. Es gab zum Beispiel eine, die auch Teil der Clique war, die auch so in Stasi-Akten gesagt hat, dass sie auch so eine Gewaltaffinität hat und auch irgendwie sich immer sehr, selber auch eher so mehr als Junge gesehen hat tatsächlich. Ne? Die dann natürlich auch davon berichtet, dass sie auch ein bisschen so verlacht wurde. Und ich finde auch das Beispiel, und da gibt es auch ganz gute Texte, auch zwei von Henrike Vogtländer, die da auch schon mal drüber berichtet hatten, tatsächlich da dann auch zu Lichtenberger weiblichen Neonazis zu viel, aber vielleicht so, ne, die irgendwie Teil dieser Clique waren, jungen Frauen, wo man manchmal es nicht so schafft, die Beobachtungen des MFS zu durchbrechen, die natürlich auch teilweise sexistisch geprägt waren. Ne? Also das war dann teilweise die nur eine Freundin irgendwie war, gab teilweise auch dann Unterstellungen wie von sozusagen Prostitution, ne, die es teilweise irgendwie auch dann gegenüber einer gab und wo dann teilweise aber auch, wenn dann die befragt worden sind, das war zumindest in anderen Fallstudien auch so, die dann gar nicht so zu politischen Sachen gefragt worden sind, ne? Also in so einem Verhören, sondern eher so zu ihrer Rolle in der typischen reproduktiven Sphäre, ne? Also Haushalt, Kinder und etc. pp. Ne? Also wo man sich so fragt, okay, wurden die teilweise auch nicht ernst genommen vom MFS als sozusagen dann, dass sie da auch politische Gewalttaten vielleicht auch begehen. Und teilweise war es natürlich auch so, dass es halt schon auch Männerbünde waren, die sozusagen jetzt Frauen auch nicht bei einem dabei gesehen haben. Ne? Und die vielleicht, und es hat auch, das war jetzt zumindest einer aus Weimar, auch ein Skinner, der auch gesagt hat, na, er hat jetzt Frauen jetzt nicht so als gleichberechtigte Kameraden akzeptiert oder so. Ne? Also es ist natürlich sehr, ne? Es gab auch immer wieder Freiräume und es ist ja auch in der Skinner-Szene immer so gewesen. Und es gab ja auch dann auch in den 1990er Jahren da auch mal mehr Freiräume auch oder so erkämpfte Räume auch von so extrem rechten oder neonazistischen Frauen, die teilweise ihre eigenen Gruppen gegründet haben. Ja, und genau, aber vor diesen Herausforderungen, sage ich mal, auch als irgendwie politisches Subjekt gesehen zu werden und nicht nur als irgendwie Mutter für die Nation, war es natürlich auch dann unter Rechten der DDR schwer. Aber ja, die gab es auch. Aber wenn man sich anschaut, ne, die Nationale Alternative, wenn man sich da die Mitgliederlisten anschaut und gerade auch so den Kern, die gegründet haben, das waren alles junge Männer.
Ja, eine sehr männlich geprägte Szene. Wenn man auf jetzige junge, neue, rechte Jugendbewegungen hier im Bezirk, haben wir auch viel mit dem Dritten Weg zu tun oder so eine neue Gruppe Deutsche Jugend voran, die sich da über irgendwelche Telegram-Kanäle oder sonst da was organisieren. Da geht es aber auch sehr viel um mediale Selbstbeschau. Ja, wenn man sich das so anguckt, soziale Netzwerke und die Kommunikation selbst, kann man das irgendwie, wenn du so zurückguckst auf diese DDR, wo man froh war, wenn man mal ein Telefon im öffentlichen Straßenraum gefunden hat zu kommunizieren und ansonsten musste man Leuten Nachrichten an die Tür schreiben oder ähnliches, weil man konnte ja auch nicht einfach mal anrufen. Wie ist denn das, wenn du da so drauf guckst, wie ist das mit einer Zeit ohne Internet? ja, gewesen. Kann man das vergleichen mit dem, was man heute an neuer rechter Jugendkultur sieht?
Ja, meinst du jetzt für die DDR noch?
Ja, oder genau, oder welche Elemente, frage ich mal, sozusagen der extrem Rechten heute, ja, so Kleidung, Körperkult, aber Kommunikation. Siehst du denn von damals, also was hat man denn so übernommen und was ist vielleicht vollkommen neu?
Na, Wege der Kommunikation sind auf alle Fälle neu. Ich finde, was nicht so unbedingt neu ist, ist sozusagen die Darstellung von Männlichkeit und Gewalt. Das ist sozusagen irgendwie auch geblieben und auch natürlich irgendwie die politischen Leitlinien. Aber irgendwie Wege, das auszudrücken, wandeln sich natürlich und passen sich irgendwie auch sozusagen gesellschaftlichen Entwicklungen, Moden irgendwie auch an. Ne? Also ich meine, heute sind Skinheads, gibt es irgendwie immer noch auch rechte Skinheads, aber es ist jetzt nicht mehr so die dominierende Jugendkultur oder Subkultur irgendwie oder juvenile Kultur im rechten Bereich. Aber nichtsdestotrotz geht es schon auch immer darum, kommunikativ zu zeigen, wer eben nicht dazu gehört. Ne? Also sozusagen irgendwie Bilder einer völkischen Ordnung irgendwie zu durchzusetzen. Ne? Man hat es ja in den 90er Jahren, war das das Stichwort der national befreiten Zonen, die es zum Glück so nie komplett gab, aber es gab leider schon so rechtsdominierte Orte, die halt Angsträume waren für andere. Und das wird heute in digitalen Räumen genauso gemacht wie auf der Straße und damals, wo es den digitalen Raum noch nicht gab, dann eben eher auf der Straße. Und dann hat das eben nicht irgendwie über einen Twitter-Kommentar funktioniert oder irgendwelche Hassnachrichten oder wenn Schulen ist, irgendwelche Gruppenchats oder sowas, sondern eben über Begegnungen auf der Straße oder wenn es natürlich Übergriffe auf Clubs gab. Ja. Und da gab es natürlich dann so auch Situationen wie eben, das ist jetzt eher so Westen, aber wo man schon auch klar hat, okay, wenn jetzt zum Beispiel ein gewisses Fußballspiel ist, für die, also betroffenen Gruppen wussten schon, dass man dann vielleicht eher nicht auf die Straße geht, weil man eben dann wusste oder Angst haben musste, eben körperlich sozusagen geschädigt zu werden.
Ja. Bevor wir gleich nochmal gucken, was das mit heute uns macht, ja, Geschichte, lernt man daraus, ist das nur irgendwas, was man von früher erzählt oder so. Vielleicht noch eine letzte Frage für dich, wenn man so an so einem Forschungsvorhaben wie du sitzt, ja, du sitzt ja jetzt schon, wie ich weiß, mehrere Jahre da dran, ja, also du gehst da in verschiedenste Archive in ganz Deutschland, wälzt da Akten, redest auch mit Menschen, ja, die da schon geforscht haben, liest noch ganz viel Primärliteratur sind die Quellen, aber noch viel Sekundärliteratur, wo andere Leute schon geforscht haben darüber, wertest irgendwie alles aus. Ist irgendwas jetzt am Ende für dich persönlich rausgekommen, wo du am Anfang eine ganz andere Annahme von hattest oder wo du jetzt im Nachgang sagst, wow, also damit hätte ich jetzt wirklich nicht gerechnet oder also dieses Ergebnis erstaunt mich ganz schön dolle, muss ich sagen.
Ja, ich hatte schon so gewisse Vorannahmen, weil es ja gerade auch für Berlin auch schon mal Berichte gab, ne, so aus dem Antifa-Spektrum, die auch wichtig waren, weil es natürlich auch nicht immer alles stimmt, aber ne, wo es auch viel gab und natürlich auch gewisse Literatur schon. Aber was mich schon auch erstaunt hat, war, wie so gerade in West- und Ost-Berlin eigentlich so einen Alltag, fast schon geteilten Alltag gab von West- und Ost-Berliner Skinheads, die sich halt irgendwie in der Kneipe getroffen haben und wo das nicht irgendwie mal so heimliche Begegnung vielleicht irgendwie im Stadion war, sondern das eigentlich noch relativ offen war, dass man so seine Räume hatte und dann hat man sich irgendwie gesehen. Was ich schon auch ein bisschen gedacht hatte, dass es vielleicht schon auch mehr politische Organisation war, wie du es so angesprochen hast, ne? Wenn es so wie um 30. Januar irgendwie gab und wenn dann darüber geschrieben wurde bisher, dass es das auch schon zu DDR-Zeiten gab. Aber wo aber dann vielleicht auch klarer wird, was das politische eben war und wo das dann eben lag, das politische, und das waren eben sozusagen wie Gewalt und die Vorstellung, die damit verbunden war, mit wie stelle ich mir eine gesellschaftliche Ordnung vor und wer gehört dazu und wer nicht. Ne? Also da auch der Blick dann auch vielleicht, die gegen die das so auch trifft und dann vielleicht ja auch, ne, was wir eben jetzt auch hatten, wer gehört eigentlich dazu, auch eine Geschlechterperspektive dabei natürlich irgendwie auch. Ja. Und das hat es nochmal so ein bisschen klarer gemacht, ne? Dass es, und es soll gar nicht so entpolitisierend klingen, ich hoffe, es klingt es auch nicht, aber einfach irgendwie nochmal klarer zu machen, wie wichtig eigentlich auch dieses Umbruchsjahr 1990 war, mit diesen Möglichkeiten, sich zu organisieren. Und dass es nicht nur dann vom Westen gesteuert war, ne? Das ist ja bis heute so, dass dann irgendwie neonazistisches Spektrum Thorsten Heise für die AfD, irgendwie auch ein Faschist, Björn Höcke, die zugezogenen Wessis, sondern das waren einfach auch junge Rechte, die in der DDR geboren sind, politisiert worden sind, entweder in Abgrenzung zu ihren Eltern, entweder weil sie von ihren Eltern so geprägt worden sind oder durch andere, durch ihre Clique, die sich vielleicht auch gesehen haben als so die, die so einen Volkeswillen eigentlich wirklich umsetzen, nicht wie die SED-Führung, die alle alles aufoktroyiert, sondern die vielleicht auch so eine rassistische Gesamtstimmung irgendwie dann irgendwie in die Tat umsetzen möchte. Ja, ich will jetzt gar nicht sagen, dass alle Rassisten waren natürlich, aber es gab eben relativ weit verbreiteten Rassismus schon zu DDR-Zeiten. Und die dann eben die Möglichkeit irgendwie nutzen, politische Bewegungszentren zu errichten und mal mit mehr, mal mit weniger Erfolg. Ich würde sagen, Lichtenberg schon auch mit Erfolg, dass sie sozusagen das, was in den 80er-Jahren ja schon war, das haben wir ja gehört, mit so rechten Übergriffen, auch nochmal stärker wurde. Wo es in Berlin zum Glück auch immer eine Zivilgesellschaft gab, die auch wahrscheinlich auch schon mit dafür gesorgt hat, dass diese weitlinken Straßenhäuser sich jetzt nicht festsetzen, also ne, etablieren konnten. Aber wo eben dann doch irgendwie mehr ging.
Wir reden über Geschichte, über Vergangenheit, ja. Das ist jetzt über 35 Jahre bald her, alles, ja. Ist es? Unglaublich lange Zeit, ja. Wenn du so zurückguckst, du bist ja selber Historiker, kann man da irgendwas draus lernen aus dieser Zeit für heute? Also, was sind denn so, was ist denn der Mehrwert für heute, den wir irgendwie mitnehmen können?
Der Mehrwert ist, dass sozusagen die Handlungsspielräume, dass sozusagen staatliche Akteure wie auch nicht staatliche Akteure die stark beeinschränken können und dass es immer Rechte übelst genervt hat, dass es sozusagen sowas gab wie Protest. Es gab auch wenn es immer Leerstellen gab, natürlich auch im Westen Verhaftungen, ne, gab auch viel Sachen, die laufen gelassen wurden, was irgendwie schwierig war, aber es gab da irgendwie Repression und was man schon daraus lernen kann, ist, dass es sich sinnvoll ist zu engagieren, auch wenn man sich manchmal halt fühlt wie irgendwie, ja, es gab auch so das Bild des Sisyphos so ein bisschen, ne? Das hat auch so ein berühmter DDR, Stefan Hermlin, nochmal skizziert am Ende der DDR, dass eigentlich Faschismus ist wie so ein Sisyphos, ne, dass man immer wieder den Stein wieder hochrollt und rollt wieder runter und hochrollt, weil einfach die gesellschaftlichen Verhältnisse natürlich dafür sorgen, dass es Rechte gibt. Aber dass es zeigt, dass man Handlungsspielräume auch einschränken kann, gerade wenn es um die Straße geht. Heute gibt es natürlich andere Probleme, vor denen man steht, ne, mit sozialen, also sozusagen digitalen Räumen, die nochmal ganz anders funktionieren, einen ganz anderen Einfluss haben. Wo natürlich irgendwie es andere Strategien gibt, die irgendwie auch sehr zeitgemäß sind. Aber gleichzeitig versteht man irgendwie aber auch, wie Bewegungen entstehen können. Ne? Also was es dafür auch für Diskurse braucht, ne? Um zum Beispiel Asyl, was damals ja schon leider auch ein großes Thema war. Und gleichzeitig aber auch, was braucht es auch vor Ort, wenn die vor allem eben auf der Straße agieren, auch für Möglichkeiten, eine Bewegung zu konstituieren.